Ja, seid ihr bereit? Mein Mikrofon gleich auch. Jetzt ist es da. Wunderbar. Wir haben das letzte Woche schon gestartet und sind eigentlich nicht viel weiter als über die Einleitung und ein bisschen in den ersten Punkt hineingekommen. Aber das ist nicht schlimm. Wir genießen ja häppchenweise. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Also ich liebe Buffets, wo man viele verschiedene Sachen probieren kann und wo man so Kleinigkeiten kosten kann. Und manchmal ist es auch viel, viel besser, als sich so ein Riesenstück Fleisch auf einmal reinzuziehen und das zu genießen. Und darum genießen wir auch die Häppchen miteinander. Und ich betrachte das ganz entspannt, weil ich habe noch zwei Predigten dieses Jahr. Und wenn wir es heute nicht schaffen, dann schaffen wir es das nächste Mal, ganz sicher. Okay, seid ihr einverstanden? Gut, wunderbar. Und Vater, so möchte ich dich einladen, dass du uns segnest, während wir dein Wort hören, dass du uns begegnest darin, Herr. Heute haben wir die Wahl in vielerlei Hinsicht. Wir haben die Wahl, dein Wort anzunehmen oder zu verwerfen. Wir haben die Wahl, als ja mündige Bürger dieses Landes zu wählen. Auch hierfür möchte ich dich noch einladen, Gott, dass du unser Land segnest, dass du uns Weisheit gibst mit der Entscheidung, die zu treffen ist. Herr, wir beten für Deutschland, dass es ein Land ist, wo deine Werte, wo dein Wort wieder neu geachtet werden, wieder neu an Aufschwung, an Unterstützung bekommen. Herr, wir beten für die Männer und Frauen, die in Verantwortung waren die letzten Jahre und die heute in Verantwortung kommen oder auch bleiben, wie auch immer. Herr, wir beten für diese Menschen. Wir segnen sie, Herr, dass sie Weisheit von dir empfangen, dass sie dir begegnen und dass ja dein Wort unser Land transformiert. Segne uns, Herr, wir brauchen dich so sehr. Da, wo wir uns für so selber so klug halten und so ja, alles wissend und alles einschätzen können, Herr, da zeig uns, wie sehr wir dich brauchen und wie gut es ist, dich zu kennen, Herr. Und segne uns auch unter dem Wort. Lass uns mit offenen Herzen empfangen, dein Reden, jeden für sich persönlich. Ehre sei dir. Amen. Amen. Ja, Freundschaft mit Gott, das ist ja was ganz Ungewöhnliches, dass wir so mit Gott rechnen. Das ist nicht Land auf, Land ab üblich, dass wir mit Gott sprechen, ohne vorformulierte Dinge, sondern wirklich vom Herzen her. Und möchte euch und sie einladen, auch zu Hause alle Livestream-Zuhörer möchte ich begrüßen und euch und sie einladen, sich ganz neu oder auch zum ersten Mal wirklich auf Gott einzulassen. Denn Gott ist erlebbar, Gott ist erfahrbar, Gott ist real. Er ist kein Hirngespinst, sondern er ist eine lebendige Person. Er ist mitten unter uns, er lebt in jedem, der ihn eingeladen hat. Und er liebt jeden Menschen so sehr, dass er ihm begegnen möchte und die Freundschaft anbietet. Aber wie ihr, wie wir alle wissen, Freundschaft muss man von zwei Seiten angehen. Ne? So einseitig funktioniert es nicht, sondern beide Seiten müssen es wollen und angehen. Ja, ich spare mir vielleicht die Wiederholung und lade euch herzlich ein, euch die Predigt downzuladen, wenn ihr sie nicht gehört habt, die CD zu kaufen und die Puzzleteile zusammenzustecken, wenn euch der letzte Sonntag fehlt. Meine Bibelstelle, eine grundlegende Bibelstelle zum ersten Punkt, findet ihr im Propheten Hesekiel im 37. Kapitel. Und ich lade euch ein, eure Bibel zu nehmen und das mit mir aufzuschlagen. Hesekiel 37 ab Vers 1. Ja. Bibel mitbringen ist auch eine tolle Gewohnheit, die man installieren kann. Dann kann man immer gucken, ob der oder diejenige, die da vorne ist, auch wirklich das Richtige sagt. Man kann mitlesen, man kann das prüfen, man kann selber drüber nachdenken, es zu Hause nochmal lesen und sich damit auseinandersetzen. Hesekiel 37 ab Vers 1 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Die Hand des Herrn kam über mich. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte. Und siehe, ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen. Und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Ich weiß gar nicht, ich habe schon einige Bibelfilme geschaut, ob dieser Abschnitt der Bibel verfilmt worden ist. Vielleicht wäre das ein Auftrag für Peter Jackson oder so. Knochen und Sehnen und Muskulatur und Haut darüber. Es klingt so ein bisschen gruselig, oder? Friedhof und Knochen und und dann bewegt sich was. Und wenn Hesekiel da schreibt, es entstand ein Geräusch. Es hat wahrscheinlich so richtig gerappelt und geklappert. Könnt ihr euch noch erinnern an euren Biologieunterricht vielleicht? Da gab's dann, also bei uns gab's dann so ein Onkel, ne, mit allem dran, und dann hat man gelernt, was da alles zum menschlichen Körper dazugehört. Aber normalerweise ist das ja etwas, es sei denn, du bist jetzt im Bestattungsunternehmer oder im Friedhof für das Ausheben zuständig, etwas, was uns nicht so alltäglich vorkommt. Oder du guckst Filme, die du vielleicht auch nicht gucken solltest, aber ja, so halt. Das sind ja Bilder, die Hesekiel uns beschreibt, die sehr ungewöhnlich sind. Und es geht nicht, ich denke, das ist vermutlich rübergekommen aus dem Text an sich, es geht jetzt hier nicht um Auferstehung im eigentlichen Sinne. Als Christen glauben wir das und wissen wir das, dass das Leben nach dem Tod nicht zu Ende ist, dass es ein Danach gibt, dass es verschiedene Orte gibt, um das Danach zu verbringen, und dass es für die, die an Christus gläubig gestorben sind, ein Leben nach dem Tod gibt und dass wir auferstehen dürfen. Das ist die große Hoffnung, Zuversicht, an die wir glauben, auf die wir uns vorbereiten. Aber hier geht es nicht um diese Art der Auferstehung, sondern es geht um das Ende eines Zustandes der Verlorenheit, eines Zustandes der geistlich gesehen ja Vertrocknung oder Dürre genannt werden konnte. Wir haben heute Morgen ein Lied gesungen, da hieß es, wie war das noch? Du erfrischst mich, deine Liebe erfrischt mich wie Wasser die Wüste. Sowas, ne? Genau. Also das ist ja ein ganz ähnliches Bild und ein sehr kraftvolles Bild, weil ich habe gehört, dass in der Wüste ganz viel Samen und Potenzial enthalten ist, aber dass das Wasser fehlt und darum nichts aufwächst und zur Blüte kommen kann. Aber wenn das Wasser da ist, ist da eine Menge möglich. Und Hesekiel, ein Prophet im Alten Bund, der schon Erfahrung hatte mit dem Herrn, der wusste auch, als Gott ihm eine Frage stellte, dass Gott die Frage, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden, ihn nicht gefragt hat, weil Gott keine Ahnung hat. Ne, jemand, wie sagt das ein Prediger mal, wenn der allmächtige Gott dir eine Frage stellt, dann ist sein Ziel nicht, an Informationen zu gelangen, weil die hat er schon. Er hat mehr Informationen, als wir alle uns überhaupt nur vorstellen können. Aber wir sind manchmal so vermessen, dass wir denken, so weit wie wir denken können, das ist wahr. Ne? Aber es gibt viel, viel mehr als die Dinge, die wir uns vorstellen können oder als die Dinge, die wir in unserem kurzen Leben erfahren können. Und diese Frage, die Gott Hesekiel stellt, ich denke, sie ist eigentlich eine Frage des Glaubens, eine Frage des Vertrauens. Ist das möglich, wenn du dir das anguckst, ein Tal voller menschlicher Knochen? Ja gut, da sagst du, es ist rum, es ist vorbei. Du sagst es schon, wenn der Mensch aufhört zu atmen, da ist der Tod eingetreten, da passiert normalerweise nichts mehr. Aber Gott stellt Hesekiel diese Frage, kann das, was du hier siehst, wieder lebendig werden? Und ich meine, dass Gott uns fragen möchte, glaubst du, lieber Christ, dass Deutschland geistlich wieder lebendig werden kann? Ich habe ja letztes Mal so ein bisschen provokant gesagt, das Land der Reformation ist so ein bisschen eher das Land der Deformation geistlich gesehen. Da ist man missionsfeindlich, da gibt's Blockaden immer wieder und da wird man ja eher beschimpft oder verunglimpft, wenn man die Bibel wirklich glaubt. Wenn man nicht dem Spirit der liberalen Theologie folgt, das alles wegerklärt und zerpflückt und zerfetzt, bis kein Krümel Glaube mehr übrig bleiben kann oder soll. Das ist ja eher die Ausnahme. Kann Deutschland geistlich wieder lebendig werden? So, ich werf das mal vor deine Füße und kannst du ja mit Gott in deiner Zeit, wenn du betest, mit ihm mal drüber sprechen. Hesekiel ist schlau, was gibt er für eine Antwort? Der sagt nicht ja und er sagt nicht nein. Ne, so ein kleiner Diplomat. Oder feige. Wollen wir ja jetzt nicht über ihn urteilen. Wollen wir mal lieber schauen, wie groß ist denn mein Glaube, wenn Gott mir eine ähnliche Frage stellt. Er sagt, oh Herr, du weißt es. Gut geantwortet. Ne? Ja. Und Gott lässt ihn auch nicht hängen. Es kommen keine Blitze vom Himmel, die ihn erschlagen, sondern Gott hat eine Sehnsucht danach, Hesekiel zu gebrauchen und er gibt ihm eine Anweisung. Er sagt, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Klingt schon ziemlich schräg, oder? Es ist wirklich eine schräge Story, die die Bibel uns hier transportiert. Und ich leg dir jetzt mal meine Variante oder unsere Variante vor, weissage doch mal über Deutschland, sprich doch mal zu deinem Land. Worte des Segens. Der Bernd Kröger, der hat das erzählt, ich weiß nicht, ob es hier beim Opfer oder im anderen Rahmen war, auf dem Berg ist er gegangen und hat seine Gemeinde gesegnet, also nicht die Kirchengemeinde, das macht er bestimmt auch, gell Bernd? Betest auch für die Gemeinde, sondern seine, ja wie sagt man denn, säkulare, verwaltungstechnische, räumliche Gemeinde. Und das ist gut, das zu machen. Und an einem Tag wie heute, wo wieder Weichen gestellt werden, ist es vielleicht besonders gut, damit wieder neu anzufangen, wenn wir das vernachlässigt haben. Und er wiederholt also die Worte, die Gott ihm da in den Mund legt. Das Atem, Odem ist ja hier dieses bisschen altertümlich anmutende Wort, dass wieder Leben hineinkommt in das, was tot war. Sehnen und Fleisch und Haut, neues Leben. Und Gott sagt dann, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich behaupte mal, Deutschland wird wieder neu erkennen, dass Jesus der Herr ist. Dass er ein lebendiger Gott ist, kein toter Gott, kein Heiligabend, Feier, Christuskindlein in der Krippe, kein, weiß ich nicht, winziger Gott, den man mal aus dem Regal zuppelt, samt der Bibel, wenn man einen schlechten Tag hat. Sondern ein Gott, der uns gemacht hat, ein Gott, der unser Schöpfer ist, ein Gott, der unser Richter sein wird, ein Gott, vor dem ich irgendwann mal stehe und ihm Rechenschaft darüber ablege, was ich gemacht habe mit meinem Leben. Ob ich ihm vertraut habe oder ob ich ihn ignoriert habe. Der Bernd, mein Mann, der sagt immer, es ist egal, ob die Fische in meinem 450-Liter-Aquarium daran glauben, dass ich für sie sorge. Wenn ich damit aufhöre, das Wasser zu reinigen, die Filter laufen zu lassen und das Futter reinzuwerfen, dann ist das ihr Ende. C.S. Lewis soll gesagt haben, wenn der Autor auf die Bühne tritt, ist das Theaterstück oder ist das Schauspiel vorbei. So, wenn wir schreien nach der Souveränität Gottes, sie wird kommen eines Tages zu 100%, aber dann ist das Spiel vorbei, dann können wir keine Entscheidungen mehr treffen. Dann ist die Zeit der Gnade zu Ende. Und Gott wartet damit, weil er sich wünscht, dass sich noch viele Menschen für ein Leben mit ihm, für die Rettung, die er anbietet, entscheiden. Auch in unserem Land. Und manch einer meint, weil er zur Kirche X oder Y gehört, und da spielt keine Rolle, ob es Landeskirchen, große Kirchen, kleine Kirchen, freie Gemeinden wie wir sind, das spielt keine Rolle. Manch einer, der meint, ich gehöre ja dazu, ich habe so einen Zettel oder eine Karte oder einen Schein zu Hause, das ist nicht, was den Unterschied macht. Das beruhigt dich vielleicht. Aber das Entscheidende ist nicht, ob du einen Scheck im Portemonnaie hast, sondern ob die Substanz hinter dem Scheck den Inhalt auch trägt, wenn du ihn einlöst. Am Tag, wenn es drauf ankommt und du zur Bank musst, dann weißt du, ob das nur ein Stück Papier ist oder ob was dahinter ist. Und die Bibel sagt, dass Menschen, die Gott gehören, innen drin wissen, dass sie wissen, wo sie nach diesem Leben hingehen, dass sie eine Zuversicht, eine Heilsgewissheit haben, sagt die Bibel. Und das wünscht sich Gott für uns alle. Deutschland wird erkennen, dass Jesus Herr ist. Ezekiel weissagt, es gibt ein Geräusch, ein Gerappel, die Knochen rücken zusammen, sie sortieren sich. Ja, und dieser Tod, dieser geistliche Tod oder Schlaf, ist Trennung, steht für Isolation von Gott, weil Gott ist das Leben pur. Ich will jetzt auch mit diesem Wort nicht sagen, dass wir als Gemeinde oder in der Gemeinde alle tote Knochen sind. Das will ich nicht sagen, aber ich will dir sagen, guck doch mal nach, ob da nicht was vertrocknet ist in deinem Leben mit Gott. Vielleicht gibt's etwas, was neu belebt werden könnte, was nicht mehr so knackig frisch ist wie nach deiner Bekehrung, sondern was an Substanz verloren hat. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Es gibt so Statistiken, ich habe das jetzt gar nicht mehr richtig nachgeschaut, aber ich glaube, 80% oder 90% aller Pastoren in Deutschland, der lebendigen Gemeinden, erleben ihr siebtes Dienstjahr nicht mehr. Sie geben vorher auf. Das ist normal. Das weiß man auch nicht so. Aber wir haben einige Geschwister kennengelernt, die das auch erlebt haben, die durch verschiedene Dinge einfach leergelaufen sind, fertig waren, am Ende waren, erschöpft, entmutigt und aufgegeben haben. Darum ist Ermutigung dein und mein größter Auftrag innerhalb der Gemeinde. Innerhalb der Gemeindefamilie, den anderen zu ermutigen, ihm was Gutes zu sagen, ihn aufzubauen, ihn beim Gutes tun erwischen und zu sagen, hey, das hast du richtig super gemacht. Ich habe Gott gesehen in dem, was du getan hast. Das ist wichtig. Also, wie vertrocknet sind wir, ist jetzt die Frage unter dem ersten Punkt. Oder wie knackig frisch sind wir, das kann ja auch die Antwort sein. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann hat es ein Stück weit auch mit unserer Persönlichkeit zu tun. Die einen neigen dazu, sich eher zu unterschätzen, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Die anderen sind so vielleicht narzisstisch, selbstherrlich oder keine Ahnung, dass sie sagen, ja, mit mir ist alles in Ordnung, Iris, keine Frage. Schickt mich, wo du hin willst, ich mache alles für den Herrn. Aber was ich ja eigentlich möchte, ist so eine geistliche Selbstanalyse unter Gottes Licht. Weil wenn Erweckung kommt, und ich persönlich glaube, ganz fest, sie kommt, sie ist schon auf dem Weg, sie hat schon ihre Wurzeln, wachsen schon, und die Frucht wird auch nach oben immer mehr sichtbar werden, dann ist nicht die Frage, ob sie kommt, die Frage ist, wo wirst du sein, wenn sie kommt? Was wirst du sein, wenn sie kommt? Wirst du Baustein sein dieses neuen Gebäudes von Gott oder Stolperstein? Wirst du sie blockieren oder wirst du ihr den Weg ebnen? Wirst du dich beugen unter das, was Gott tun möchte? Und wenn wir uns fragen, wo stehe ich geistlich, ist es sehr wichtig, Gott zu fragen, hey Gott, wo stehe ich geistlich? Und nicht unser Selbstbild bestimmen zu lassen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt und steigen so ein bisschen heute schon in die Analyse ein. Mein zweiter Punkt heißt das Reich der Liebe. Das Reich der Liebe. Gottes Reich ist ein Reich der Liebe, weil Gott Liebe ist. War jetzt meine mega scharfe logische Schlussfolgerung. Ist gar nicht so schwer abzuleiten. Jakobus schreibt in seinem Brief, Jakobus 2, Vers 8, vom königlichen Gesetz. Er sagt, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Sprichwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ich euch fragen würde, was tötet denn die Liebe oder was macht die Liebe kaputt? Und wir leben ja in einer Zeit, wo viele Lieben zerbrechen und wo es modern ist, Beziehungen zu beenden und neue zu beginnen, in der Hoffnung, dass beim nächsten Mann alles anders wird oder bei der nächsten Frau oder auch bei der nächsten Freundschaft. Aber das ist, denke ich, nicht die Antwort. Aber lasst uns mal einen Schritt zurückgehen. Was tötet denn Liebe? Was macht Liebe wieder kaputt? Ärger, Wut, Zorn, Enttäuschung. Ich fühle mich verletzt, ich habe Angst, wieder zu vertrauen. Ich werde bitter, unversöhnlich. Faulheit kann auch die Liebe killen, wenn ich nicht in Beziehung investiere. Selbstsucht, Bequemlichkeit, Neid, Streit, Habsucht, Stolz, zum Beispiel auch in Form von Minderwertigkeit, Vorurteile. Und vielleicht sind viele der Leute, die wütend auf andere Leute sind, gar nicht wirklich wütend auf die Menschen, sondern letzten Endes wütend auf Gott, weil sie sich irgendwie zurückgesetzt fühlen, Dinge erleben, die ihnen Schmerzen bereiten. Und so kann das verwundete Herz eine Anklage gegen Gott aufbauen. Woran nehmen denn Leute wie du und ich Anstoß? Christen, Leute, die Jesus eigentlich kennen. Möglicherweise, einer hat mehr als ich. Wir loben die Leute, wenn sie zuerst nach dem Reich Gottes trachten, aber wenn ihnen dann Sachen zufallen, dann ärgern wir uns vielleicht gerade. Oder ein anderer wird gelobt und ich sitze daneben und ich denke, das habe ich aber auch schon gemacht, da wird jetzt gar nichts zu gesagt. Da kann man sich drüber ärgern. Ein anderer bekommt eine interessante Aufgabe, die ich vielleicht auch gerne bekommen hätte. Ein anderer schleift mit seiner Persönlichkeit meinen Charakter. Oder ganz, ganz schlimm, ein anderer handelt nicht nach meinen Erwartungen. Oh wei, oh wei, oh wei. Wir können Anstoß nehmen an Gebeten, die scheinbar nicht erhört wurden. Ja, die Liste ist lang. Ihr könnt sie alle vervollständigen, ohne viel Mühe und langes Nachdenken. Ist es so? Ja, danke euch beiden, die ihr ja gesagt habt. Es ist so. Die Liste ist lang. Und eigentlich ist ein Christ ein Mensch, also dem Gott die ganze Lebensschuld vergeben hat, der anderen nicht vergibt, eine ziemlich eklige Sache. Wir beten das ja so schön im Vater unser. Herr, vergib mir meine Schuld, so wie auch ich, gleichermaßen wie ich, vergebe meinen Schuldigern. Jemand schrieb, nirgendwo wird mehr gelogen als im Vater unser in der Kirche. Weil viele das nämlich nicht machen. Sie wollen wohl, dass Gott ihnen vergibt, aber dem anderen da vergeben. Da haben sie keine Lust drauf und da ist es hart. Und Christus anzugehören, für Christus zu leben, dazu gehört, unserem Ego, unserer Selbstsucht zu sterben. Neulich hörte ich einen Satz in der englischen Predigt, it's hard to offend a humble person. Es ist schwer, einen demütigen Menschen zu kränken. Denk mal drüber nach. Es ist schwer, einen demütigen Menschen zu kränken. Wenn ich schnell beleidigt und eingeschnappt bin, mit dem Finger überall hinzeige, außer nach da, vielleicht ist Stolz noch zu groß in mir. Langmut, gestern haben wir uns auch mit der Frucht des Geistes beschäftigt in der Leiterschule. Lester Sumrall sagt, Langmut ist geläuterte, gereinigte Liebe und überwundene Selbstsucht. Das ist ein schöner Satz, darum lese ich ihn nochmal. Langmut ist geläuterte, gereinigte Liebe und überwundene Selbstsucht. Sprüche 10,12 sagt zu dem Thema, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Die Liebe kann die Gedankenwelt eines Menschen erneuern, der mit den Lügen des Teufels Gehirn gewaschen ist. Hast du das gewusst? Liebe kann Hass wegschmelzen, Vorurteile zerstören und den Augen, die blind waren vor Verblendung, Tränen der Buße geben. Und das ist etwas Gutes. Ich mache mal einen Sprung zum dritten Punkt und komme dann auch ganz bald zum Abschluss für heute. Mein dritter Punkt ist eine Frage. Ist Gott dein Gott?
Jetzt sagst du, ach Iris, weißt du, na klar, weißt du, warum ich hier sitze, ich komme jede Woche, ich bin Gemeindemitglied, ich habe 5 Dienste. Klar ist Gott, mein Gott. Doofe Frage an der Stelle, geh mal da raus und frag die Leute doch mal. Nee, mache ich aber nicht, ich frage jetzt mal dich. Ist Gott dein Gott? Bevor ihr die Frage für euch innerlich beantwortet, bitte keine Handzeichen, gucken wir nochmal in eine letzte Schriftstelle rein, in Lukas 7, Vers 29 und 30. Lukas 7, 29 und 30. Jesus spricht und er sagt in diesen beiden Versen was total Spannendes. Das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Ich gebe Gott Recht oder ich verwerfe Gottes Ratschluss durch das, was ich tue. Hier sitzen und nicken ist easy going. Musstest nur ein bisschen früher aufstehen als die anderen, die um 10 das Brötchen geholt haben. Okay, super, hast du gut gemacht. Aber das ist doch nicht, genau, aber das ist es noch nicht. Es ist die Frage, die allseits beliebte Frage nach dem Gehorsam. Und wir haben ja hier die Taufe, es war jetzt die Taufe des Johannes. Lasst uns mal an unsere Taufe, die Wassertaufe, die Glaubenstaufe gehen. Die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die wir auch als Gemeinde einmal im Jahr vollziehen mit den Menschen, die vor Gott und Menschen bekunden. Ich gehöre zu Jesus, ganz und gar. Vielleicht weißt du das schon lange, aber du hast es immer noch nicht gemacht. Du hast keine Lust auf Verbindlichkeit, auf dieses ganze Prozedere, so wie wir es handhaben. Ja, vielleicht ist das ein Punkt, wo du dich endlich für Gehorsam entscheiden solltest. Ein weiterer sehr beliebter Punkt, vor allen Dingen für uns Frauen, der ist mir auch eingefallen. Der kam auch gestern interessanterweise durch einen Impuls in der Leiterschule vor, ist die Unterordnung in der Ehe. Ach, super, Iris, das ist ja ein total cooles Thema, das wollte ich schon immer mal hören. Und es sitzen ja auch meistens mehr Frauen im Gottesdienst als Männer. Also eigentlich könntest du dir das doch sparen. Aber ich glaube, dass Gott uns, die wir Frauen, Ehefrauen, gläubige Ehefrauen sind, hier in die Verantwortung ruft und dich fragt, wie sieht's denn aus, liebe Frau? Wie treu bist du diesem Wort? Und wir finden es unter anderem, aber nicht nur dort, im Epheserbrief, im 5. Kapitel. Ja, es heißt am Anfang, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, aber dann geht's schon los, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Das bedeutet, mein Mann ist am Livestream, der freut sich jetzt gerade, das bedeutet, wenn ich mich meinem Mann unterordne, dann gebe ich Gott Recht. Stimmt's? Wenn ich das nicht tue, egal wie viele Gründe ich dafür habe, und ich weiß, dass Ehemänner durchaus unvollkommene Geschöpfe sind. Stimmt's, ihr Männer? Oder? Wo ist die Heiligkeit in Person? 100%. Dankeschön. Und mal ganz ehrlich, die Männer hören kurz weg. Ihr lieben Frauen, wir haben den leichten Job gekriegt. Weil Gott hat ja zu ihnen gesagt, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde. Da ist kein Spielraum für Eigenes mehr geblieben, eigentlich. Okay, aber wir gehen nicht nach Hause und sagen das unseren Ehemännern, jetzt dürft ihr wieder alle zuhören, sondern wir lesen in der Bibel das, was an uns adressiert ist, stimmt's? Und wir sagen zum Herrn und sagen, Herr, okay, wie sieht's denn aus mit meiner Unterordnung? Wir waren jetzt auf Klausur, der Bernd und ich, das heißt eine Woche im Hotel, mehr oder weniger eingeschlossen, arbeitend, vorbereitend, betend, viele bunte Bilder und Kalender malend und als wir dann den Kalender und die Jahresplanung abgeschlossen hatten, habe ich mir das angeguckt. Wir haben verschiedene Symbole für alle Veranstaltungen. Habe ich zum Bernd gesagt, weißt du was, wenn das der Kaleb sieht, unser 6-jähriger Sohn, der wird lachen, wird sagen, dafür habt ihr eine Woche gebraucht. Würde der gar nicht verstehen, der wird seinen Filzstift nehmen und dann ging's los. Wie auch immer, ich habe einen Teil eigene Sachen, die ich mir mit zum Arbeiten nehme, aber ich bin im Wesentlichen auch Zuarbeiterin für den Bernd. Wenn er sagt, trag mal die Termine ein, prüf mal die Liste, lies das Korrektur und so. Und er hat mir, er ist nicht da, aber könnt ihr nächste Woche fragen, er hat mir bezeugt, so leicht, wie es dieses Jahr war, mit mir zu arbeiten, war es noch nie. Also es ist schon besser geworden. Und er hat eine echte Entlastung erlebt durch mich und war gesegnet durch meine Zuarbeit. Also das war sein Bekenntnis jetzt in der letzten Herbstklausur. Und so soll das auch sein. Wir sollen zusammenarbeiten, wir sollen ergänzen, wir sollen dienen. Und es ist wunderbar. Gott wird dich segnen, wenn du dich deinem Mann unterordnest. Selbst wenn er kein Christ ist, in den Grenzen gehorche Gott mehr als Menschen. Klar, wenn der sagt, Gottesdienst kannst du haken, Bibel lesen kannst du haken, Lobpreismusik will ich nicht hören. Das sind keine Dinge, denen wir uns natürlich beugen. Aber so im Miteinander. Das heißt, eigentlich vertraue ich meinem Mann, wenn ich mich ihm unterordne. Ich vertraue ihm, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich gebe ihm auch ein Stück Verantwortung und auch letzten Endes sogar Druck, indem ich das tue, indem ich mich zum Beispiel weigere, diese Rolle selbst einzunehmen. Manch einer scherzt ja in dem Zusammenhang und sagt, mein Mann ist das Haupt, aber ich bin der Hals. Ich entscheide, wo das Haupt sich hindreht. Ne? Auch das soll nicht sein. Und wenn du das warst, liebe Frau, und das hat ja eine Geschichte, manchmal ist in der Geschichte Schmerz und Enttäuschung gewesen. Oh, Schmerz und Enttäuschung gewesen. Aber wir überwinden und wir glauben Gott mehr als den Schwächen unserer Ehemänner, oder? Wir glauben Gott, dass wir den fantastischsten, besten Kerl an unserer Seite haben, den Gott gebrauchen wird, um uns zu segnen und uns als eine Einheit zu gebrauchen, sodass die Welt erkennt, dass wir zu Christus gehören, weil unsere Ehe anders ist, weil sie gesegnet ist vom Himmel herab. Also die Frage, ist Gott dein Gott, ist gar nicht mit einem Wimpernschlag zu beantworten, sondern sie ist eine tiefe Frage. Und möchte schließen mit einer Geschichte, die ich gehört habe von jemandem in einer Predigt. Hat mir ziemlich gut gefallen. Da gab es einen Mann, wirklich passiert, der ist in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt worden. Er ist so schwer verletzt worden, dass er einen Arm verloren hat. Jetzt war das ein Mann, der sehr, sehr gerne Sport getrieben hat. Und nachdem er wieder, ja, Rehabilitation und was alles dann geschehen ist, nach einiger Zeit so weit wiederhergestellt war, bis auf den fehlenden Arm, hat er sich gefragt, welchen Sport kann ich jetzt noch machen als einarmiger Mann? Und witzigerweise hat er sich für Handball entschieden. Es ist ja Handball, ein sehr schneller Sport, man braucht Hände dafür, so heißt das, ne? Teil nun, Handball. Und er hat sich da Wege gesucht, er hat angefangen zu trainieren, hat angefangen zu spielen und er ist sogar sehr, sehr erfolgreich geworden. Und er hat etliche übertrumpft, die gesund waren, die zwei Arme hatten. Und dann hat man diesen Mann irgendwann interviewt und hat gesagt, das ist ja doch eine ziemlich merkwürdige Geschichte, dass jemand, er hat nicht in einem Behindertensportverein gespielt, versteht er, sondern in einem regulären Handballverein. Und man hat ihn dann gefragt, wie kannst du so erfolgreich Handball spielen, obwohl du so gehandicapt bist? Ich meine, das ist ja total krass. Wie kann das sein? Und seine Antwort war folgende. Er hat gesagt, das ist ganz einfach. Wenn der Ball irgendwo aufprallt, der fliegt in meine Richtung, in meine Umgebung, dann müssen alle anderen außer mir überlegen, welchen Arm sie benutzen. Ich habe nur den einen. Und so bin ich oftmals schneller als manch einer mit zwei Armen. Was ist jetzt die Analogie für dich und für mich? Die Analogie ist, wenn wir uns die Alternative abschneiden, nicht einen Arm oder so, wenn wir uns entscheiden, Gott und zu sagen, Gott, ich will dir ganz gehorchen. Gott, ich will's nicht machen unter deinem Plan, unter deinem Weg, unter deinen Werten, unter dem, wie du es gesagt hast. Dann schneiden wir uns ab von den Alternativen. Dann müssen wir, wenn eine Frage im Raum steht, dann müssen wir, wenn eine Entscheidung ansteht, nicht lange nachdenken. Weil wir uns von vornherein für die eine Option entschieden haben, Gott ganz nachzufolgen. alles zu tun, was wir in der Bibel als richtig erkennen. Konsequent, radikal und risikofreudig zu sein. Das ist der Christ mit einem Arm, der sich aller anderen Optionen entledigt hat. Und ich lade euch ein, mit mir zu stehen und Gott vielleicht heute Morgen neu das zu sagen, dass du das möchtest, dass du das von Herzen sein möchtest. Ein Mann, eine Frau Gottes, die sich der anderen Optionen, der Alternativen entledigt und von vornherein beschließt, wirklich die enge Pforte zu wählen, den schmalen Weg und nicht den breiten, wo es scheinbar so unterhaltsam und bequem ist. Und wir müssen jetzt nicht einen Aufruf machen, nach vorne kommen. Gott weiß, was du gerade denkst, was du fühlst, was in dir vielleicht streitet oder schwer ist. Aber ich möchte dich einladen, dich im Geist meinem Gebet anzuschließen und Gott heute dein ganzes Sein, dein ganzes Leben, deinen Willen, das ist vielleicht das Schwerste von allen, deinen Willen zu geben. Und wie Jesus in Gethsemane gebetet hat, gleichermaßen zu beten, nicht mein, sondern Herr, dein Wille soll geschehen. Und weil Gott gut ist, müssen wir uns vor diesem Gebet nicht fürchten. Du wirst die besten Dinge erleben, wenn du das tust. Du wirst wundervolle Dinge erleben mit Gott, gute Dinge. Und Vater, so kommen wir vor dich, in dem Namen Jesus. Und wir danken dir, dass du Erweckung in der Tasche hast für unser Land. Wir danken dir, dass Deutschland, das äußerlich so behütet und wirtschaftlich immer noch reich und ja bewahrt scheinbar ist vor vielem. Herr, dass du ihm seine Bedürftigkeit neu zeigst, dass Menschen Hunger und Durst bekommen nach dir, nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, der real ist, der seine Freundschaft anbietet. Und Herr, wir wollen Bausteine sein. Ich will ein Baustein sein. Ich will dir nicht im Weg stehen, Gott, mit meinen Vorurteilen, mit meinen Gedanken, mit eigenen Erwartungen, sondern ich will dir den Weg ebnen. Ich will mich beugen unter das, was du vorhast und anerkennen, was du tust, durch andere, durch wen auch immer, Herr. Und Vater, wir wollen uns des überflüssigen Armes in Anführungszeichen entledigen. Gott, wir wollen dir sagen heute mit ganzem Herzen, wir wollen deinen Weg gehen. Wir wollen deinen Willen tun und nicht den unseren. Wir wollen dein Reich bauen und nicht unser eigenes. Wir wollen trachten nach deinem Reich, weil wir wissen, was wir brauchen, wird uns sowieso zufallen. Herr, richte doch unsere Herzen neu auf dich aus, auf Jesus aus heute Morgen. Mach uns zu Männern und Frauen, die du gebrauchen kannst, hier in der Gemeinde und draußen. Mach uns zu Werkzeugen in deiner Erweckung. Und zu Menschen, die Segenskanäle sind, wo dein Segen ungehindert fließen kann, so werden wir empfangen und wir werden weitergeben. Rede zu uns, zeig uns, wo wir Dinge verändern müssen und hilf uns in deiner Gnade dabei. Ehre sei dir. Amen. Und ich lade euch ein, stehen zu bleiben und ich werde ein zweites Gebet beten. Vielleicht sind Sie heute das erste Mal im Gottesdienst, bist du hier das erste Mal im Gottesdienst und das ist alles anders als, ja, was vertraut, was bekannt war bisher. Und es ist auch egal, ob du jemals wiederkommst, aber was uns gar nicht egal ist, ist, ob sie ohne oder mit Gott hier rausgehen. Wir wollen jedem Menschen die Gelegenheit geben, Gott zu begegnen, ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Gott, ich dachte immer, ich wäre eigentlich Christ, aber irgendwie fehlt mir was und ich will dich richtig kennen, ich will dein Freund, deine Freundin sein. Und wenn sie das möchten, wenn du das möchtest, dann ist das nächste Gebet für sie, für dich. Und ich lade ein, das laut mir nachzubeten, wer das möchte. Okay. Vater im Himmel, ich komme zu dir in dem Namen Jesus. Mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Dass ich Fehler gemacht habe in meinem Leben. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Und nimm mich an als dein Kind. Ich nehme dein Angebot an. Und schenke dir mein Leben. Ich will dir folgen. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. und dann in Ewigkeit.
Amen.
Amen. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der das jetzt für sich neu entschieden hat? Du oder sie, habt das so noch nie gebetet? Dann sind sie ganz kühn und strecken ihre Hand zum Himmel, zum Herrn und zeigen mir das an. Ist jemand da? Es passiert nichts Schlimmes. Jesus hat sich nicht geschämt am Kreuz, schämen sie sich auch nicht. Ist jemand da, für den das heute eine Premiere war, zu Gott dieses Gebet zu sagen? Okay, ich kann jetzt... Doch, da ist jemand. Wunderbar. Ist noch jemand da? Danke für die Hand. Ist noch jemand da? Seid mutig. Seid mutig. Im Himmel sind wir auch voreinander. Da wird entdeckt, wer sich bekehrt hat. Lass es heute sichtbar sein. Ist noch jemand da? Wunderbar. Kommst du nach vorne? Bring die Mama mit. Ihr könnt einen Freund oder eine Freundin. Kommt doch mit nach vorne. Ich möchte gerne ein kurzes Gebet für euch beten. Okay? Ganz mutig, ganz mutig. Ich habe das auch mal gemacht. Es war ein größerer Gottesdienst, da waren 600 Menschen. So, lass uns kurz zusammenstehen. Und den, die vor, nach vorne kommen, einen Applaus geben. Wollen wir das machen? Du hast es heute zum ersten Mal mitgebetet. Du möchtest, dass Gott dein Leben bestimmt. Darf ich wissen, wie du heißt? Julien? Jolene, das ist ganz toll. Ich beglückwünsche dich zu der Entscheidung. Jetzt haben die alle deinen Namen gehört. Jetzt könnt ihr die Woche ganz fleißig für dich beten, dass es dir so richtig gut geht. Halleluja. Und deine Mama ist gekommen. Nein, das ist deine Tante. Preis sei Gott. Vergeb mir. Gut, wollen wir uns bei der Hand nehmen, gerade so miteinander? Vater, ich danke dir, dass du die Herzen dieser beiden Frauen, dieser großen und dieser kleinen Frau heute Morgen berührt hast. Wir danken dir, dass sie reagiert haben auf dein Rufen heute Morgen. Und wir segnen euch in dem Namen Jesus, dass eure Verbindung mit Gott euch stärkt, euch Freude ohne Ende gibt, euch Weisheit gibt, euren Lebensweg zu gestalten und ganz viel Segen freisetzt für euch und für die Menschen in euren Familien und in eurem Umfeld. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Amen. Und daneben steht die Birgit und der Wolfgang und die haben so kleine Päckchen. Und die würden die euch gerne geben. Ist das okay? Kleines Päckchen geben und wenn noch was ist, nee, ist ein anderes Päckchen. Wir haben ganz viele verschiedene Päckchen. Oh, das ist ein Päckchen für Menschen, die neu durchstarten mit Gott. Wunderbar. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.